Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, das ist einmal der Flo und das ist einmal der Tobi. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir gucken uns mal die Ergebnisse des Wochenendes an und fangen hierbei direkt mal an mit dem Ski Alpin, gehen also nach Übersee und fangen dort mal mit den Männern an. Und da gab es aus deutscher Sicht hier was sehr, sehr Erfreuliches, Tobi. Den ersten Podestplatz von Thomas Dresen mit Platz 3 in der Abfahrt.
Ja, das ist ganz schön abgefahren, ne? Also vor allem, das ist sehr lange, also wirklich sehr lange her, dass das mal passiert ist. Vor allem haben sich auch 3 Deutsche zur WM qualifiziert, was auch sehr, sehr, sehr lange her ist. Das letzte Mal war, 92?
Genau,
ich glaube 92. Ja. Also von daher, das war doch ein rundum erfolgreiches Wochenende. Also Thomas Dresen Podest, Andreas Sander auf dem 7. Platz und dann über den Super-G hat sich dann auch schon Josef Ferstl qualifiziert. Nein, Josef Ferstl war schon qualifiziert, aber beim Super-G auch gut, kann sie nicht meckern.
Ja, genau, du hast angesprochen, Super-G Platz 9, Andreas Sander, Platz 10, Thomas Dresen und 14, Josef Ferstl, also alle 3 Deutschen in den Top 15, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gewesen. Florian, ist das vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe so das Gefühl, dass Deutschland sich so ein bisschen etabliert hinter Österreich und Norwegen als Nummer 3 in den Speed-Disziplinen, natürlich noch nicht mit dem Siegfahrer, aber von der Konstanz her und von den fahrerischen Ergebnissen sieht das schon sehr, sehr gut aus.
Ja, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich würde jetzt sie mal noch nicht als Nummer 3 ausrufen, einfach um nicht zu viel Druck auszuüben und jetzt nicht die Erwartungen zu hoch kochen zu lassen. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben 3 Fahrer, die seit letzter Saison alle konstant in die Punkte fahren. Bei Thomas Dresen ist ja letztes Jahr schon der Knoten komplett geplatzt, als er in St. Moritz super gefahren ist und dann auch in Quidwell in der Abfahrt schon 6. wurde. Und er ist im Moment möglicherweise sogar der beste Abfahrer in seinem Alter. Er ist erst 24 Jahre alt und wie er am Wochenende wieder gefahren ist, er war sensationell, denn er hat quasi keinen Fehler gemacht. Eine langgezogene Rechtskurve ist ein bisschen leider unten gewesen, hat da ein bisschen Zeit verloren. Aber abgesehen davon, in den ersten beiden Sektoren hat er Bestzeit. Und ja, Beaver Creek ist eine sehr anspruchsvolle Strecke und die hat er souverän gemeistert in seinem jungen Alter noch. Das heißt, es war ein absolut verdientes Podest von ihm. Ich habe jetzt seit letztem Jahr wirklich jedes Rennen darauf gewartet, dass irgendwann der Knoten platzt und vielleicht ein Glückslauf rausrutscht. Aber das hat man noch nicht mal gebraucht, denn es war einfach pures Können, was er da gezeigt hat und wie er sich da souverän hinter Axel und Zwindal und Beat Feutz platziert hat. Ja, wenn man in die Ergebnisliste da von dem Rennen schaut, sehen wir, dass die Italiener noch 3 Athleten in den Top 10 hatten. Auch die Schweiz haben mit Beat Feutz einen sehr starken Fahrer. Aber unter den 5 besten Nationen findet man die Deutschen mittlerweile auf jeden Fall. Sieht man ja auch daran, dass sie sich jetzt tatsächlich endlich mal wieder zu dritt für Olympia qualifiziert haben, was, wie gesagt, zuletzt 1992 unter anderem mit Markus Wasmeyer passiert ist. Und man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass ja diese positiv Bilanz weitergeht. Dieser ja kontinuierliche Aufbau über die letzten Jahre, der ja beständig nach oben zeigt, bringt jetzt die ersten Früchte mit Podestplatzierungen und man muss einfach mal großes Lob aussprechen, was Matthias Berthold da im DSV Speed Team geschafft hat und wie er das Team konstant weiterentwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal jetzt zu 92, das waren damals Markus Wasmeyer, Hans-Jörg Tausch und Benny Huber, das waren die 3 Athleten, die um Super-G gefahren sind. Ist wie gesagt schon lange her, umso erfreulicher, dass es jetzt nach fast 26 Jahren dann wieder soweit ist. Tobi, gucken wir mal auf den Super-G. Dort haben wir einen überraschenden Sieger, finde ich, gehabt, mit Vincent Kriechmeier vor Chetil Jansrud und Hannes Reichelt. Allgemein war das ein Rennen, was vor allen Dingen die Österreicher und auch die Norweger dann noch mit Axel und Spindel wirklich sehr, sehr stark gefahren haben.
Das stimmt allerdings. Und natürlich Alexander Amut Kilde. Übrigens geteilter Platz zwischen Axel Winswindal und Matthias Meyer. Ja, es ist ja auch nicht so häufig. Ansonsten Franzosen nur stark mit 2 in den Top 10. Da, ja, die Deutschen kamen dann aber auch schon relativ zügig dahinter, wie bereits angesprochen. Also das war rundum sicherlich ein spannendes Rennen. Ja, Vincent Kriechmeier müsste man jetzt nicht auf dem Zettel haben, aber schön.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, ich finde die Norweger und die Österreicher gerade in den Speed-Disziplinen bisher wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und jetzt, Florian, gucken wir mal auf den Sonntag, wo dann mal wieder ein technisches Rennen anstand. Der Riesenslalom war angefangen. Und dort hat Marcel Hirscher mal wieder unter Beweis gestellt, dass er wirklich jetzt schon in Top von ist, obwohl er ja eigentlich sich erst im Sommer verletzt hatte.
Ja, in der Tat, er hat da einen Wahnsinnsrennen abgeliefert. Im ersten Durchgang war er noch nicht ganz vorne. Da hat Stefan Luiz ja die Oberhand gehabt. Aber im zweiten Durchgang hat er wieder gezeigt, dass er der Alte ist, dass er die Verletzung komplett weggesteckt hat. Er hat dadurch ja nicht mal Rennen verpasst, da in Sölden der Riesenslalom ausgefallen war und die Verletzung mitten im Sommer passiert ist. Und der zweite Durchgang, das war wieder eine Machtdemonstration von ihm. Der einzige Abschnitt, der optisch nicht perfekt war, war der vorletzte. Und was dort wieder mal passiert ist, ist, dass er tatsächlich Zeit gut gemacht hat auf alle anderen. Das ist so das typische Hirscher-Phänomen. Wenn er irgendwo mal ja, gefühlt einen Patzer einbaut, der jedem anderen Zeit kosten würde, der bringt ihm dann noch das ein oder andere Zehntel, weil er es irgendwie schafft, doch wieder Schwung mitzunehmen. Und ja, man muss auch beachten, der Riesenslalom wurde in einer Höhe von mehr als 2700 Metern ausgetragen. Die Laufzeit war jeweils bei ungefähr 1:20. Das heißt, einer der längsten Riesenslaloms im Weltcup, wenn nicht der längste, und auch einer, der am höchsten gelegen ist. Das heißt, die Kondition war da, er hatte eine sehr große Rolle gespielt und die hat er tatsächlich irgendwie geschafft, sich schon wieder zu erarbeiten, obwohl er erst seit einigen Wochen wieder auf Ski steht und vielleicht jetzt 10, 20 Skitage hat. Aber ja, es war eine Machtdemonstration. Er ist wieder ganz vorne und das, als wir vor ein paar Wochen noch geredet haben, dass er vielleicht mal Konkurrenz im Gesamtweltcup bekommt, das sieht jetzt schon wieder ganz anders aus, denn er hat gezeigt, er ist wieder der Alte, der Knöchel hält offensichtlich und ja, so hat er direkt mal sich vor Henrik Kristoffersen platziert.
Ja, genau, und das auch ganz schön eindrucksvoll. 88/100 Vorsprung gehabt, aber dann auf Platz 3 Truppi kam direkt Stefan Luiz, der, wie Florian schon angesprochen hatte, einen guten ersten Lauf hatte, aber das ja mal wieder im zweiten nicht hat runterbringen können.
Ja, das stimmt, aber dann muss man halt schon sagen, der erste Lauf war einfach herausragend. Ja, also ich meine, da kannst du schon mal nicht meckern. Im zweiten Lauf, das muss er halt dann immer noch ein bisschen lernen, aber vielleicht löst er so ein Podestplatz ja auch mal irgendwie ein paar Knoten. Das bleibt zumindest zu hoffen, weil wie gesagt, was er drauf hat, hat er gezeigt. Er muss es dann halt zweimal runterbringen. Es ist immer noch besser als Fritz Dopfer, ne? Der 20. geworden ist, der zwei nicht ganz so überragende Läufe hatte. Im ersten war er 16., im zweiten ist er dann noch ein Stückchen zurückgefallen. Aber vielleicht robbt der sich ja auch wieder ran. Sonst, ja, Ted Ligety in Top 10. Das ist auch immer schön.
Ja, genau. Er hat zwar auch im zweiten ein bisschen Probleme gehabt, nicht, der auch im ersten gut da lag, aber trotzdem Platz 7. Ist mit Sicherheit vielleicht nicht ganz zufrieden, aufgrund noch des ersten, aber trotzdem immerhin die Punkte gefahren. Mal gucken, wie er sich dann in den nächsten Rennen schlagen wird. Und damit gehen wir dann auch zu den Damen rüber, Florian. Gehen wir jetzt nach von USA nach Kanada, nach Lake Louise. Ja, und da muss man dann direkt mal ansprechen, Michaela Schifrin, die jetzt auch in den Speed-Disziplinen auf einmal wirklich ganz, ganz vorne mitfahren kann.
Genau, also es gab zwei große Überraschungen an dem Wochenende. Einmal Cornelia Hütter, die am Freitag das Rennen gewonnen hat und dann die eigentlich noch größere Überraschung Michaela Schifrin, die tatsächlich es geschafft hat, die Abfahrt zu gewinnen am Samstag dann und am Freitag ja auch schon Dritte war. Am Samstag war die Abfahrt ein bisschen verkürzt, das heißt oben war ist ein Stück weggefallen, was ihr wahrscheinlich in die Karten gespielt hat, damit der Lauf nicht ganz so lang ist und ein bisschen weniger anspruchsvoll noch. Und man muss natürlich auch sehen, dass Lake Louise eine extreme Gleiterstrecke ist, die ja wenig mit anderen Abfahrten gemeinsam hat und die eher technisch anspruchsvollen Strecken werden noch im weiteren Verlauf des Jahres kommen. Das heißt, es könnte gut sein, dass dort Michaela Schifrin dann mehr Probleme hat, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht an den Start geht, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist und sie sich dann lieber auf die technischen Disziplinen wieder konzentriert. Aber wenn dem nicht so ist und sie es wirklich ernst meint, dann muss man vor ihr, vor den Hut ziehen, denn ein dritter Platz und dann am Samstag der erste Weltcup-Abfahrtsieg ist aller Ehre wert vor Viktoria Regensburg, 13-Hundertstel, die sich auch respektabel geschlagen hat da am Freitag und am Samstag. Und ja, das war sehr beeindruckend von Michaela Schifrin. Vor allem, wenn man sieht, Blinze Won hat sich an dem Wochenende extrem schwer getan mit dem ja schweren Sturz am Freitag, der wirklich böse aussah, als das rechte Knie sehr böse, sehr weit durchgebogen wurde und es ja vom Fernsehbild fast so aussah, als hätte sie sich das Kreuzband gerissen. Genauso wie sie dann am Samstag in der einen langgezogenen Kurve, die sehr eisig war, große Probleme und fast weggerutscht ist, was sie dann am Sonntag ganz gemacht hat und eben ausgeschieden ist. Und dieser Wegfall von Lindsey Vonn jetzt an diesem Wochenende wurde für die Amerikaner aber eindeutig kompensiert durch Michaela Schifrin, die ja wohl alle beeindruckt hat.
Ja, Tobi, da kann man sich eigentlich nur fragen, wo soll das noch hinführen? Wie viel Punkte Vorsprung will sich arbeiten, wenn sie jetzt auch noch anfängt, in den ja, Abfahrtsdisziplinen, in Speeddisziplinen noch mehr Punkte zu holen als alle anderen und im Endeffekt den ja, Weltcup dominieren kann, wie sie will, weil sie einen riesen Vorsprung sich erarbeiten kann.
Also ich, ohne Scheiß, ich lege nicht fest, dass die den Gesamtweltcup gewinnt. Und jetzt mal ohne Flachs und Krümel, weil da, wenn sie jetzt auch noch die Abfahrten gewinnt, ja, dann hört es einfach auf. Du kannst ja im Prinzip schon einen Slalom, einen Riesenslalom abschreiben. Aber das ist halt wirklich, das ist echt eine harte Nummer. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie das über die Saison konservieren kann. Weil, wie gesagt, es kommen die Olympischen Spiele und es ist einfach sehr spannend, wie sie sich dann noch entwickelt. Weil schlechter wird sie sicher nicht. Sie darf sich halt nur nicht schwer verletzen.
Ja, genau, da möchte ich noch kurz einhaken. Und zwar, Viktoria Regensburg hat ja die ersten beiden Riesenslalom dieses Jahr tatsächlich gewonnen. Und da hatte ich die Hoffnung, dass es vielleicht einen Zweikampf im Gesamtweltcup geben kann, wenn die Frau Regensburg die Speed-Disziplinen ja, solide fahren kann, häufig auf dem Podium stehen kann und eben im Riesenslalom dominiert. Während Michaela Schifrin im Riesenslalom einige Punkte holt, im Super-G vielleicht nur ein paar. Und halt in der Slalom-Disziplin dominiert. Aber ja, dieses Wunschdenken kann man jetzt auch schon wieder vergessen, denn Michaela Schifrin holt mittlerweile auch oder hat jetzt dieses Wochenende auch in den Speed-Disziplinen mehr Punkte als Vicky Regensburg geholt. Und daher ja, wird diese Frage wohl schnell erledigt sein.
Ja, das wird wahrscheinlich so relativ schnell passieren. Vielleicht so ein bisschen gegenhalten kann, die mich selber beeindruckt hat dieses Wochenende, ist ja Tina Weirather, die mit wirklich guten Plätzen auf sich aufmerksam gemacht hat. Also sie hat ja angefangen mit Platz 2 in der Abfahrt, dann in der zweiten Abfahrt Platz 5 und dann hat sie den Super-G am Sonntag gewonnen, Florian. Kann sie vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass dann einfach verhindert wird, dass Michaela Schifrin dann noch jedes Rennen da abfährt und dann Super-G gewinnt?
Ja, also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sie, dass Michaela Schifrin jetzt weiter Abfahrten in Serie gewinnen wird oder Super-G, sondern ich denke schon, dass die anderen da ein Wörtchen mitreden werden und ihr wahrscheinlich auch die Top-Platzierungen eher abnehmen werden, denn dass das jetzt erstmal ein Ausrutscher war. Aber Tina Weirather ist tatsächlich sehr stark gefahren, auch mit dem Super-G-Sieg, ja, und sie wird in den Speed-Disziplinen eine ganz heiße Kandidatin für den ja, Disziplin-Weltcup sein. Für den Gesamtweltcup denke ich nicht, dass es reichen wird, weil da Michaela Schifrin allein mit ihrer Slalomleistung so viele Punkte wiederholen wird und auch im Riesenslalom ja, wird sie immer sehr gut punkten. Von daher denke ich, dass da eher keine Gefahr besteht. Es sei denn, eine Petra Vlhová zum Beispiel schafft es, Michaela Schifrin regelmäßig im Slalom den Sieg abzuluxen. Aber danach sah es im letzten Rennen ja auch nicht wirklich aus.
Ja, genau, da hat sie mit einem großen Vorsprung wieder gewonnen gehabt, Michaela Schifrin. Da darf man jetzt gespannt sein, wie sich das entwickelt. Wir hoffen mal, dass die Dominanz nicht so groß wird. Tobi, wir gucken nochmal auf eine deutsche Starterin, die sich für Olympia qualifiziert hat. Und das war die Kira Weidle, die im zweiten Abfahrt Platz 8 geholt hat. Für mich komplett überraschend, für dich auch?
Ja, schon. Also das muss ich auch sagen, das war eine der Athletinnen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Da kommen wir dann beim Biathlon vielleicht auch nochmal zu, dass da auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist komplett unter dem Radar gelaufen, aber natürlich eine ganz schön starke Leistung, weil sie war da auch in einem Feld drinne, wo, sag mal, Platz 6 oder sowas auch drinne gewesen wäre. Das ist schon aller Ehren wert und da darf man gespannt sein. Sonst Michaela Wenig noch auf dem 17. Platz, ist jetzt auch nicht völlig schlecht, leider ein Stückchen noch an der halben Norm vorbei, aber da kommt zumindest irgendwie was nach.
Ja, genau, ganz, und vor allen Dingen auch mit der Startnummer, also mit 43 auf 8 nach vorne fahren, das macht's dann nochmal eindrucksvoller, das muss man ja auch ganz klar so sagen. Wie gesagt, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder und schauen dann mal, ja, Richtung Biathlon, Richtung Östersund und gucken dort mal, wie die von angesprochenen Tobi-Überraschungen für ihn sind.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und wie angekündigt, gucken wir jetzt mal nach Östersund, wo jetzt am Wochenende die Biathlon-Weltcup stattgefunden war und mit Sprint und Verfolgung jeweils der Damen und Herren. Und Tobi, wir fangen mit den Damen an. Denise Herrmann mit einem Doppelsieg. Damit war definitiv nicht zu rechnen.
Oh Gott, überhaupt nicht. Also jetzt mal, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Vor allem hat sie eine ganz gute Schießleistung. Das war ja okay, wirklich nicht allzu viele Fehler gemacht. Aber entschuldige, dass ich das noch einfügen muss, es gab ja auch noch ein Einzel. Und in dem Einzel sah sie eigentlich gar nicht so gut aus. Ja, da ist er als 23. mit vier Schießfehlern ins Ziel gekommen. Hat aber auch schon wirklich von der Laufleistung her, das hat da auch schon gestimmt. Ja, und dann trifft sie wirklich mal und kommt zweimal als Erste durch. Das ist schon doch sehr beeindruckend. Vor allem im Sprint, ja, einen Fehler gehabt und damit vier Leute, die null Fehler hatten, auf die Plätze 2, 3, 4 und 5 verbannt. Also das ist schon wirklich enorm. Und dann natürlich in der Verfolgung das wirklich auch trotz zweier Schießfehler gewonnen. Also ich bin völlig sprachlos. Das hätte ich nie erwartet.
Da bin ich auch komplett da. Ihr müsst überlegen, die hat ja vor 17 Monaten den Wechsel vollzogen und dass es dann jetzt schon in dieser Saison, in dieser Phase so gut funktioniert hat, den wir letzte Saison durchaus Probleme hatten, das ist ja auch klar, aber es ist jetzt schon so gut reinkommt. Es ist wirklich überraschend, ich glaube für viele, dass es so gut funktioniert, aber natürlich umso erfreulicher für die Deutschen. Werden wir jetzt mal weiter gucken, Florian, die großen Favoriten haben bisher ziemlich geschwächelt, also Marie de Rohan-Bär ist überhaupt nicht in der Laufform, also die hatte mit einem Fehler im Sprint 23. mit über einer Minute Rückstand, ja, und aber auch Dorothea Wichra, Kaiser Meckerein sind auch noch nicht auf dem Level, die sie letztes Jahr, letzte Saison, beziehungsweise vorletzte Saison waren.
Ja, das stimmt, das waren vor allem die Schießfehler, die Kaiser Meckerein da in der Verfolgung den möglichen Sieg gekostet haben, die hätte da aber wirklich null schießen müssen, weil sonst hätte einfach kein Weg an Dinis Hermann vorbeigeführt. Das war so brutal souverän. Also um dann nochmal kurz einzuhaken, sie hatte auf der letzten Runde 25 Sekunden auf die Französin Justine Brésard gut gemacht und sie hätte da auch nochmal 10 Sekunden drauflegen können. Also selbst wenn sie noch einen Fehler mehr geschossen hätte, hätte sie locker gewonnen. Und der Erfolg lag bei ihr, denke ich, wirklich darin, dass sie das komplette Rennen gezielt gemütlich für sie gelaufen ist, in einem Tempo, das für sie im Grundlagenbereich oder im gemütlichen Bereich noch ist, wo sie sicher schießen kann, während für die anderen das Tempo schon ganz ordentlich wäre. Und so konnte sie das souverän von vorne gestalten und hat sich ja fast keinen Fehler erlaubt. Da 2 Fehler aus 20 Schuss ist eine Top-Quote. Und ja, um dann auf das nächste einzugehen, die ganzen Favoriten, die straucheln. Im Einzelrennen ging es ja schon mal relativ verrückt los, als 12 Athletinnen es geschafft haben, keinen Fehler zu schießen. Darunter aber quasi ja keine der Top-Athletinnen, außer vielleicht noch Vali Semerenko, wobei die auch eher in der zweiten Reihe steht. Und dementsprechend gab es dort auch ein extrem überraschendes Podium mit Nadesha Skardino und Sinove Solmedal und ja der Julia Dzyma aus der Ukraine, und womit wohl niemand gerechnet hätte. Und ja, da waren die Favoriten logischerweise geschlagen. Kaiser Meckerainen als 11., Mathe Ulsbü als 10., alle schon mit einem großen Rückstand, weil sie sich einfach Fehler geleistet haben. Und dann, ja, in der Verfolgung hat Denise Hermann einfach ja auch auf der letzten Runde gezeigt, wo der Hammer hängt, hat da 15 Sekunden auf jeden rausgelaufen. Und selbst eine Kaiser Meckerainen hatte mit demselben Schießergebnis 26 Sekunden Rückstand, was wirklich beeindruckend ist. Und ja, auch die anderen Favoriten, vielleicht geht der Formaufbau dort einfach stärker in Richtung Olympia. Das ist wohl die Erklärung, die man am ehesten da rausziehen kann, dass vielleicht andere Athleten, die sich keine großen Chancen bei Olympia ausrechnen, wie zum Beispiel eine Nadesha Skardino, die da das Einzel gewonnen hat, dass die eher jetzt schon den ersten Höhepunkt gesetzt haben, um dort mal Cuprennen zu gewinnen, was ja auch ein großer Erfolg für sie ist.
Ja, das kann natürlich durchaus sein. Wie gesagt, es fällt halt auf, dass gerade diese Top-Leute einfach im Moment nicht ganz mit da vorne mit dabei sind. Wobei natürlich Gabriela Kukolova und auch Laura Dahlmeier verletzt bisher noch fehlen und erst in den nächsten Wochen einsteigen werden. Tobi, gucken wir auf die anderen Deutschen. Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Franziska Preuß. Wie bist du mit denen zufrieden? Was denkst du zu ihrer Leistung?
Ja, es ist ein bisschen durchwachsen, muss man sagen. Also Franziska Hildebrand hält irgendwie souverän, ne? Sie muss halt null schießen, dass sie irgendwie mal in die Nähe vom Podest kommen kann, aber so läuft halt souverän irgendwie am Rande der Top 10. Maren Hammerschmidt ist halt schon immer mal für einen Ausreißer dann nach oben wieder gut, und da muss man vielleicht doch schon ein bisschen eher drauf gucken. Die ist in der Verfolgung auch immerhin Fünfte geworden, auch mit 2 Schießfehlern, also das war nicht so schlecht, hat auch im Sprint 2 Schießfehler gehabt, hat es dann aber trotzdem nochmal ausgelaufen, das ist sicher in Ordnung. Ja, weil die Verfolgung bei Franziska Hildebrand war ein bisschen, ich weiß es nicht, das war läuferisch eine Katastrophe, das muss man auch sagen, da hat sie 2 Fehler und da lief dann gar nichts mehr, hat 3,20 Rückstand. Naja, Franziska Preuß wird wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen rangeführt. Da war ja letzte Saison auch ein bisschen durchwachsen. Muss man gucken, Also ich freue mich, wenn ich wollte schon sagen, Magdalena Neun, oh Gott, Laura Dallmayr wieder zurückkommt.
Ja, die Magdalena Neun kann gerne zurückkommen, aber wie gesagt, ich glaube, die ist erstmal in der Karriereende. Die wird erstmal nicht so schnell zurückkommen. Aber mit Sicherheit dürfen wir uns freuen, wenn dann Laura Dallmayr mit zurückkommt. Natürlich müssen wir abwarten, wie sie nach ihrer Krankheit entsprechend in Form ist und wie noch bei jeder Form aus Aufbau sein wird, aber trotzdem kann man dann für die Staffel dann mit Sicherheit hoffen, dass man dann mit den drei oder vier eine gute Staffel zusammenkriegt und dann mit Sicherheit dann auch gute Leistungen zeigen wird. Florian, hast du sonst noch jemanden, der dir aufgefallen ist, besonders überraschend vielleicht? Ich finde zum Beispiel Josine Brasas mit ohne Fehler und immer zweiten Platz zum Beispiel sehr, sehr stark dieses Wochenende gewesen.
Ja, absolut sehr stark. Sie etabliert sich ja im Moment in der Weltspitze und ich gehe auch davon aus, dass sie mit diesen guten Schießleistungen die nächsten Rennen dort wieder vorne anknüpfen kann, vor allem da die Form ja offensichtlich auch stimmt. Und eine besondere Leistung sollte man auch noch würdigen, denn Nadesha Skadino, die ja das Einzel gewonnen hat, hat es geschafft, das ganze Wochenende alle 50 Schuss ins Ziel zu bringen. Das passiert, denke ich, sehr nicht wirklich häufig. Sie ist damit in der Verfolgung auch immerhin Sechste geworden, also nochmal ein respektables Resultat. Und auf Platz 8 Vanessa Hinz in der Verfolgung, sollte man auch noch anmerken, denn sie hat damit die Olympia-Quali gepackt.
Ja, genau, das wollen wir auf keinen Fall unterschlagen. Vanessa Hinz hat es geschafft, ähnlich wie auch Martin Hammerspiel und Denise Herrmann. Die drei haben sich schon mal definitiv für Olympia qualifiziert. Da sollte ich wirklich sehr, sehr positiv. Da gucken wir jetzt mal zu den Männern rüber. Und da muss man sagen, Tobi, da ist Martin Foucault wieder zurück in der Form. Zweiter im Sprint, erster in der Verfolgung und gerade Verfolgung wirklich sehr, sehr souverän gestaltet.
Allerdings, also Martin Foucault ist eigentlich nur zu schlagen, wenn er einen Schießfehler macht. Aber auch dann nur schwierig sozusagen. Das fing auch schon im Einzel an. Da musste er zweimal daneben ballern. Da war er dann zwar auch ein ganz kleines Stückchen langsamer als Johannes Dingensbö, der das gewonnen hat, aber ist halt trotzdem noch auf den dritten Platz gekommen. Und dann im Sprint, ja, wurde dann von Taibö, seinem Bruder, geschlagen. Aber auch immerhin Zweiter. Und dann die Verfolgung hat er dann wirklich, da hat er sich dann nicht nehmen lassen und hat das eiskalt durchgezogen. Das trotz eines Schießfehlers, weil auch die anderen vorne ein bisschen gepatzt haben, dann Erster geworden.
Ja, wirklich. Mit einem ganz, ganz starken Vorsprung von über 40 Sekunden dort auf den zweiten Jakob Fack, der dann zwei Schießfehler hatte. Florian, ich finde Johannes Tinjesbø von den Laufleistungen her wahrscheinlich mit den stärksten Konkurrenten, hat sie es auch angedeutet, aber sein Problem ist das Schießen. Drei Fehler im Sprint, sechs in der Verfolgung. Ich meine, er ist trotzdem immer noch gut an guten Platz gekommen, 11. und 13. Aber trotzdem, wenn er natürlich Foucault ärgern will, muss er das Schießen dringend nur bessern.
Ja, das muss er unbedingt verbessern. Im Einzelrennen hat er ja gezeigt, wie es funktioniert, ist da auch durchaus auf Risiko gegangen und sehr, sehr schnell gelaufen, was in einem Vorsprung von über 2 Minuten auf den Zweitplatzierten resultiert hat. Das war das erste Mal in einem Weltcuprennen, dass so ein großer Vorsprung geherrscht hat, seit vor 2 Jahren, als damals Marta Foccato überragend gewonnen hat, auch in Östersund. Und ja, die Leistung konnte Johannes Tinjesbø dann aber nicht bestätigen, eben im Sprint und in der Verfolgung, weil die Schießfehler dazwischen kamen. Man muss aber auch sagen, die Verfolgung war geprägt von eher schwierigem Schießen. Die deutschen Athleten haben es geschafft, 30 Schießfehler zu schießen, also extrem schlecht, und sind dementsprechend auch zurückgefallen, obwohl sie eigentlich...
Entschuldige, am geilsten war da aber Erik Lesser. Ohne Scheiß, ich muss so feiern. Ja, ich habe ein bisschen später eingeschaltet und gucke so und denke so, ja Mensch, meine Fresse, der Lesser ist doch als Dritter gestartet. Wo kommt der denn? Ja, er hat die ganze Zeit gewartet, dass der vom Schießen rauskommt und haben einfach nicht mehr gesehen. Ja, alle Deutschen waren auf einmal vor ihm, weil ich diese scheiß 4 Fehler nicht gesehen habe. Im ersten Schießen, ja, wie kann man denn? Es war nicht zu fassen. Unfassbar. Aber geil. Also ich meine, geil, dass er dann wieder auf den 10. gelaufen ist, ja, weil der Kerl einfach extrem dicke Eier hat. Aber es ist wirklich, nicht zu fassen, der Kerl.
Ja, das stimmt. 4 Schießfehler im ersten war natürlich der Genickbruch, aber dann nur noch 2 weitere geschossen, das war dann wieder solide, und noch einen 10. Platz rausgeholt, ist ja auch ordentlich. Und auch noch positiv anzumerken sind die Laufleistungen der Deutschen, denn der Simon Schemp, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Erik Lesser hatten alle eine Top-10-Laufzeit im Sprint. Vor allem für Johannes Kühn war das sehr erfolgreich, weil er da 9. geworden ist, der ja jetzt ausnahmsweise mal wieder nominiert wurde und damit die halbe Olympia-Quali tatsächlich geholt hat. In der Verfolgung hat er sich dann auch den einen oder anderen Fehler mehr geleistet, insgesamt 6 Stück. Aber ja, war trotzdem ein gutes Wochenende für ihn mit dem 9. Platz im Sprint.
Ja, auf jeden Fall war für mich eigentlich die große Überraschung im deutschen Team, dass er es so weit nach vorne geschafft hat. Mit Platz 9 hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich denke, dass er gut schießen kann, das war bewusst, aber dass es trotzdem mit diesem einen Schießfehler ja doch in die Weltspitze nach vorne geschafft hat, habe ich eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet. Wenn man mal guckt, war ich schneller als ein Simon Eder, der auch einen Schießfehler geschossen hat, ein Anton Barbikow mit einem Schießfehler, einen guten Eber hat er mit 3 Schießfehler, da ist das schon verständlich, aber auch Schipuli hatte nur einen Schießfehler und war trotzdem über 30 Sekunden Rückstand gehabt auf Johannes Kühn, der es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Tobi, wenn wir uns nochmal gucken, wer ist dir sonst noch positiv bzw. negativ aufgefallen bei den Wettbewerben der Männer? Ich fand zum Beispiel, dass Ole Einar Bjørndal diesmal noch nicht so ganz in Form ist, er wahrscheinlich erst Richtung Olympia wahrscheinlich in Form kommen wird.
Ich denke es auch. Also ich meine, wir müssen uns ja auch mal vor Augen halten. Ole Einar Bjørndal, ja. Du weißt, wie lange dieser Mann dort schon dabei ist. Das ist halt, naja, der muss jetzt halt wirklich auch mal langsam angehen lassen. Das ist sicherlich auch völlig richtig so. Lars-Helge Birkeland ist wirklich noch gut von einem wirklich, naja, nicht so ganz so starken Sprint. Platz 29, dann in der Verfolgung noch auf Platz 6 gekommen mit nur einem Schießfehler. Das war doch recht souverän. Der wurde sicherlich durch diese merkwürdigen Schießleistungen der anderen so nach vorne gespült. Sonst, ja, es war halt für alle mal so ein bisschen durchwachsen. Simon Schemp, weiß ich nicht, macht vielleicht auch Formaufbau, weil so richtig überragend war es noch nicht. Da hat er zwar den 5. Platz im Sprint gehabt, wenn ich mich nicht irre, ja. Aber naja, da geht eigentlich auch noch mehr. Naja, es ist, wie gesagt, es ist am Anfang, es stellt sich alles noch auf. Olympia ist das große Ziel, denke ich. Und dann noch ein paar Wochen, dann wissen wir mehr.
Ja, auf jeden Fall. Dann wissen wir mit Sicherheit mehr, wenn es dann mehr Richtung Olympia geht. Das ist ja noch ein bisschen bis dahin. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann direkt weiter in Skandinavien und gehen dort entsprechend dann einmal rüber nach Lillehammer, beziehungsweise vorher gehen wir erst noch einmal nach Russland, wo die Skispringer aktiv waren in diesem Wochenende.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Und wir gehen jetzt von das von mir angesprochene Russland nach Nischni Tagil. Dort waren am Wochenende die Skispringer aktiv und Tobi, da haben wir zwei deutsche Sieger gesehen.
Das ist wohl richtig. Und zwar also wirklich mit einem herausragenden Wettbewerb. Am ersten Tag hat es Richard Freitag geholt und am zweiten Tag ist Richard Freitag Zweiter geworden. Andreas Wellinger hat es geholt. Das war wirklich echt abgefahren. Und ich bin mir sicher, den entscheidenden Antrieb macht wirklich der Bart bei Richard Freitag. Das ist es. Das ist das Geheimnis von ihm. Und deswegen läuft das jetzt wieder. Weil mit diesem Bart, ja, ist nicht nur Bart gewachsen, sondern auch Brusthaar und auch das Selbstbewusstsein. Und daher kriege ich das endlich auch mal hin, zwei vernünftige Sprünge runterzubringen und nicht nur einen. Obwohl er, auch immer wieder so kleine Wackler drin hat. Ne? Aber das ist halt Richard Freitag. Aber ganz herausragend. Und Andreas Wellinger robbt sich auch langsam ran. Ersten, vierten Platz und dann den Sieg geholt. Ganz, also wirklich ein rundum gelungenes Wochenende. Podestplatz bei den Skispringern gab es seit Hannawald und Hocke, glaube ich, nicht mehr. Stefan Hocke vor Sven Hannawald. Das war noch Zeit.
Das war noch Zeiten, das stimmt natürlich. Aber wirklich, Richard Freitag ist angesprochen, wirklich sehr, sehr konstant ist jetzt auch gesamtführender Florian, aber auch Markus Eisenbichler, Vierter am Sonntag gewesen. Und auch ansonsten waren die Deutschen wirklich da mit dabei. Karl Geiger, Sechster am Samstag. Also wirklich eine rundum gelungene Teamleistung, wo jeder den anderen so ein bisschen noch hochpusht zur Topleistung.
Ja, wirklich sensationell. Auch Pius Paschke, muss man erwähnen, ein 17. geworden am Samstag, nachdem er im ersten Durchgang noch auf Rang 5 war und dann im zweiten Durchgang wohl ein bisschen zu viel wollte. Markus Eisenbichler hast du angesprochen. Karl Geiger, ja auch super, mit 9. am Sonntag, im ersten Durchgang noch 6. gewesen. Und am Samstag hat er es ja leider ein bisschen daneben gehauen, als er in Führung liegend dann nur noch, in Anführungszeichen, nur auf Rang 6 gesprungen ist. Aber trotzdem, das waren deutsche Festspiele in Russland, also ein extrem starkes Mannschaftsergebnis. Und was auch noch eine ganz nette Geschichte war, Andreas Wellinger hat sich sehr gefreut nach seinem letzten Sprung am Sonntag, denn er hat zum ersten Mal wohl in seinem Leben eine Wertungsnote von 20 bekommen. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften wurde er zweimal äußerst knapp von Stefan Kraft geschlagen, weil es damals immer an den ja etwas besseren Haltungsnoten für den Österreicher lag. Und dementsprechend ist es natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Er hat jetzt dieses Wochenende am Sonntag drei immer zählende 19-0er bzw. 19-5er bekommen. Und das ist natürlich ganz stark. Damit kann man arbeiten. Damit, das hilft einem in der Weltspitze nochmal, vielleicht den entscheidenden Punkt dann vielleicht auch ja zum Olympiasieg rauszuholen. Am Samstag hat er auch ja viele zählende 19er und 19,5er Haltungsnoten. Also eine sehr gute Entwicklung hier ist da auch zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Toll, wenn wir jetzt mal auf den Samstag gucken, da hat ja Richard Walter wirklich ja sehr, sehr knapp gewonnen vor Daniel André Tande, der bisher wirklich auch ein ganz, ganz starkes Jahr hat, Top-Leistung gezeigt hat, auch wenn es jetzt nicht zum Sieg gereicht hat, aber trotzdem ist er ein Mann, den man auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch beachten sollte.
Das auf jeden Fall, also vor allem der erste Sprung mit 141 Meter, ich meine, ja, da spielt natürlich auch immer ein bisschen der Wind rein und 141 Meter sind auch schwierig zu stehen, aber Das war schon ein brettstarker Sprung von der Weite her, das muss man echt sagen. Aber wie gesagt, Karl Geiger hat einen Durchgang geschlagen mit wesentlich schlechterem Wind und auch wirklich einem sehr soliden Sprung. Und der zweite, ja, war auch nicht verkehrt, aber da reicht es halt nicht so ganz. Also man hat es halt auch dann am Sonntag dann nochmal gesehen, ist er halt auch wirklich im ersten Sprung doch ein bisschen abgestürzt, auch bei schwierigen Bedingungen, darf man ja auch nicht verschweigen, aber das waren nur 112,5 Meter, also es war nichts, und haut dann aber wirklich einen brettstarken zweiten Sprung auf 143 Meter raus, also wirklich wie aus einem Guss super gestanden, und wird damit noch Fünfter. Also es ist so, zwei gleich gute Sprünge bringt er halt eben auch nicht immer runter, möchte ich damit sagen. Und deswegen ist das da vorne auch so eng beieinander. Markus Eisenbichler am Sonntag übrigens auch noch Vierter geworden, hat es auch im zweiten Sprung leider so ein bisschen liegen lassen, ist um 0,3 Punkte am Podest vorbei. Sehr schade.
Ja, das war wirklich sehr, sehr eng. Da hätte es fast zum deutschen Dreifachsieg gereicht. Und wer weiß, wann das letzte Mal gegeben hat, wo wir drei Deutsche auf dem Podest haben. Wer auch sehr, sehr stark war, Florian, das war Johann André Vorfang am Samstag, hat dort Schanzenrekord gesprungen, hat sich auch nach vorne gearbeitet mit 141,5 Meter. Gemeint finde ich, dass die Norweger diese Saison wirklich bisher sich ja sehr, sehr gut präsentieren.
Ja, das stimmt. Johann André Vorfang, 141,5 Meter, sensationeller Sprung im zweiten Durchgang. Damit noch vom 13. auf den 3. Platz nach vorne gekommen. Und ja, er und Daniel André Tande bilden wirklich ein sehr starkes Duo da ganz vorne. Dahinter haben sie auch noch zum Beispiel Robert Johansson, der schon bei den vergangenen Springen jetzt für Furore gesorgt hat. Und ja, er ist ja ein sehr starker Skiflieger, wie auch Anders Schwannemeld zum Beispiel, die natürlich eher auf den Großschanzen und beim Skifliegen ihre Stärken haben, aber die können auch jederzeit ganz vorne mal mit reinspringen, wenn sie den passenden Wind haben. Und genau, wir haben jetzt eigentlich vier Nationen, die absolute Weltspitze sind. Wir haben die Deutschen und die Norweger, die dieses Wochenende die Nummer zwei waren, und dann dieses Wochenende nochmal dahinter platziert waren dann die Österreicher und die Polen. Die bei den anderen Weltcups war es ja eher so, dass die Polen vor allem im Team sehr stark waren. Die Norweger haben die Deutschen auch geschlagen, die Österreicher auch einmal. Also grundsätzlich sind die vier Nationen die auch in den weiteren Wettbewerben die Siege untereinander ausmachen werden. Österreicher natürlich mit Stefan Kraft vorne raus. Und ja, es wird sehr, sehr spannend werden. Die Deutschen sehen sehr gut aus, haben ja jetzt auch die Doppelführung im Gesamtweltcup mit Richard Freitag und Andreas Wellinger, aber es ist extrem eng, und ja, es wird wohl jedes Springen einen anderen Sieger haben erstmal, weil es gibt so viele Athleten aus den vier Nationen, die wirklich ganz vorne reinspringen können.
Das war wirklich sehr, sehr gute Sprünge. Stefan Kraft, du hast angesprochen, Platz 4 und Platz 3 waren wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Es war wirklich so ein bisschen der die deutsche Fahne hochgehalten hat. Tobi Kamil Stoch zum Beispiel, ist bei ihm noch so ein bisschen auf und ab. Also Platz 7 am Sonntag, nachdem es am Samstag so gar nicht funktioniert hat mit Platz 15, merkt man auch, dass er noch ein bisschen braucht, um noch ein bisschen reinzukommen.
Ja, ich bin von den Polen eigentlich allgemein nicht so richtig überzeugt. Die hätte ich wirklich stärker auf dem Zettel gehabt, gerade halt, weil sie im Sommer auch extrem gut waren. Aber die haben halt auch einen Maciej Kot, hätte ich jetzt wirklich weiter vorne gesehen, Piotr Szyla, alles solche Leute, die ja irgendwie David Kubacki, wo auch nicht wirklich viel kommt. Das ist mannschaftlich, ist das okay. Das reicht sicherlich, um da irgendwie ums Podest mitzuspringen. Aber halt die mannschaftliche Geschlossenheit, wie Deutschland, naja gut, Norwegen, fehlt halt ein bisschen was, aber die können es halt irgendwie auch alle. Da sehe ich da halt wirklich nicht die Polen. Und das ja, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Wird sehen, wie sich das noch entwickelt. Mal sehen, ob es wirklich bis zu den Olympischen Spielen reicht. Also das, wie gesagt, bin ich enttäuscht. Und Slowenien brauchen wir ja gar nicht von Anfang. Ja? Das ist ja nicht viel besser.
Genau, die Slowenen haben wirklich auch einige Probleme bekommen, bisher auch noch nicht so ganz in den Weltcup rein. Auch Peter Preutsch ist nicht auf der Form, wie er vor 2 Jahren mal gezeigt hat. Also darf man auch sehr gespannt sein, wie sich die Slowenien in den nächsten Wochen entwickeln werden und auch wie sich dann die Polen, ob sie stabilisieren können oder ob sie so in dem Bereich bleiben, wo sie aktuell liegen. Florian, gucken wir jetzt mal rüber nach Lillehammer. Ich hatte es schon angesprochen, dort waren die Damen am Start und da gab es auch 2 deutsche Siege an beiden Tagen.
Genau, es gab 2 deutsche Siege und diesmal hier beide von derselben Person, nämlich Katharina Althaus, 21 Jahre alt vom Skiclub Oberstdorf. Und ja, sie hat mit 2 beeindruckenden Leistungen gewonnen, denn sie hat in jedem der Durchgänge die beste Leistung gezeigt, auch immer sehr weite Sprünge auf 98,5 Meter am Samstag und am Sonntag, da waren sie dann ja auf der Großschanze unterwegs, da 139,5 Meter, also wirklich top. Und am Sonntag der Siegesvorsprung war auch beeindruckend mit 24 Punkten vor der 2-platzierten Marin Lundby aus Norwegen, die ja auch immer sehr stark ist. Aber ja, grundsätzlich muss man sagen, ein sehr starkes deutsches Resultat. Carina Vogt auf 6, Svenja Würth auf 7, dann haben wir noch Juliane Seifert auf 13 und genau, am Samstag genauso. Also da hatten wir ja auch Carina Vogt auf Platz 7, Svenja Würth auf 5, Juliane Seifert da an dem Tag auf 12, Gianna Ernst auch noch in den Punkten platziert, Anja Rupprecht auch, also man kommt gar nicht mit dem Aufzählen hinterher, weil wirklich so viele deutsche Athleten vorne mitspringen und ja, im Moment scheinbar die alte Dominanz von Sarah Takanashi durchaus mal ein bisschen durchbrechen können und ja, im Moment sieht's gut aus, im Moment 4 in den Top 11 im Gesamtweltcup, die Saison ist natürlich auch noch sehr jung, aber es sieht durchaus so aus, als könnte Deutschland auch bei den Frauen bei Olympia um Medaillen mitspringen auf jeden Fall.
Ja, genau, da muss man dann wirklich mal gucken, da hat ich das angesprochen, Platz 3 und Platz 4, also ist noch nicht so ganz ihre Saison bisher, aber Tobi, wenn man jetzt mal guckt, die deutschen Damen sind ähnlich gut wie die Herren, das macht uns auch eigentlich zum Top-Favorit beim Mixwettbewerb bei Olympia, oder nicht?
Das ist unsere Garantie, was anderes hätte ich aber auch nicht erwartet, ja. Aber bei Sarah Takanashi bin ich ja gerade mal völlig perplex. Die gute Frau ist ja erst 21 Jahre alt, ja. Das muss man sich mal vor Augen führen. Die Frau ist 21 Jahre alt und hat 53 Einzelweltcups gewonnen. Wenn die sich jetzt entschließt, wirklich noch ein bisschen zu springen, aber wo der Formeinbruch jetzt herkommt, schwer zu sagen. Vielleicht, wie gesagt, also ich das ist mein Standardsatz, aber ich denke auch, dass es wirklich auch mit einer langfristigen Vorbereitung auf Olympia zu tun haben kann, weil sie da halt auch einfach noch keine Medaille geholt hat und das natürlich dann auch alles so ein bisschen überstrahlt.
Wobei man natürlich sagen muss, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das ist noch gar nicht olympisch, der Teamwettbewerb bzw. ein Mixwettbewerb. Das ist natürlich schade aus deutscher Sicht, aber trotzdem wäre das mit Sicherheit für 2024 bzw. 2022 dann mit Sicherheit interessante Option, wobei natürlich dann mal gucken muss, wie es dann bis dahin aussieht. Wie gesagt, du hast angesprochen, Tobi, Sarah Takanashi bisher noch nicht so ganz drinne, aber da wird wahrscheinlich einfach der Formaufbau zu Olympia, wie gesagt, kommen. Sie hat ja bis jetzt bei den Olympischen Spielen und auch bei der WM immer Carina Vogt den Vortritt lassen müssen. Das möchte sie jetzt mit Sicherheit enden, auch sehr, sehr stark, wie wir bisher machen. Lundby als zweimal Zweite jetzt am Wochenende, sollte man sie auch nicht außen vor lassen, wenn es darum geht. Entsprechend Medaillenvergaben bei Olympia anzusprechen. Also von daher darf man sehr, sehr gespannt sein. Wir behalten das natürlich für euch im Auge, wie dort entsprechend die Entwicklung weitergeht der Deutschen. Aber natürlich auch bei den Herren werden wir unser weiteres Auge drauf halten und machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann rüber zu den nordischen Kombinierern, die ja auch in Lillehammer Halt gemacht haben und wo auch die Norweger sich sehr, sehr gut präsentiert haben.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und wir gucken jetzt zu den nordischen Kombinierern in Lillehammer. Ich habe es angesprochen, die Norweger waren auch da sehr gut, haben einmal das Teamsprint gewonnen gehabt oder die Teamstaffel gewonnen gehabt und dann auch im Einzel waren sie wirklich sehr, sehr stark. Gerade im Springen mit unter den ersten 11 Springern waren 7 Norweger. Tobi, die Norweger sind wirklich ganz, ganz stark und nehmen so ein bisschen die Rolle der Deutschen an, die ja letzte Saison wirklich sehr, sehr gut waren.
Ja, das bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Da habe ich mich auch vor der Saison offensichtlich ein bisschen verkalkuliert, als ich die Norweger da schon so weggewischt habe sozusagen. Und da sieht man wieder, dass ich ein richtiger Experte bin. Ne? Auf jeden Fall der Einzige, der da so ein bisschen mithalten kann, ist Johannes Ritzek. Der ist springerisch da in der Lage reinzukommen und dementsprechend hängt er auch in der Loipe nicht so nach. Erik Frenzel noch mit Problemen, aber wobei das ist ja nun auch nichts Ungewöhnliches. Also ich glaube, man hat ja öfter auch mal gesehen, dass er am Anfang der Saison noch ein bisschen braucht und dann hinten raus sozusagen wieder stark wird. Naja, es war halt wirklich durchwachsen für die Deutschen.
Ja, genau. Wir verdrösten das jetzt mal ein bisschen genauer auf, Florian. Fangen wir mal mit der Teamstaffel an. Da hatten die Norweger nach 4 Springen 48 Sekunden Vorsprung, haben das verwalten können und dann haben dann am Ende mit dem Sprint, hat dann der erfahrene Mann Jürgen Grauberg Fabian Riese stehen lassen, nachdem der versucht hat, entsprechend Tempo zu machen auf den letzten 2 Kilometern, weil die anderen doch durchaus noch näher kamen. Hat Grauberg ja den Windschatten genutzt und entsprechend dort auf der Ziellinie die Deutschen mal wieder besiegt. Erinnerte so ein bisschen an die letzten Jahre, wo es ja auch immer mal wieder dann durchaus knapp waren, die Norweger ja auch die Deutschen mal abgezogen haben im Zielsprint.
Ja, das stimmt. Also gehen wir mal zuerst auf Springen ein. Da hatten wir eigentlich relativ ausgeglichene Paarungen immer, bis auf Magnus Rieber, der natürlich ein überragender Skispringer ist und 139 Punkte geholt hat, mit einer Distanz von 102,5 Metern, die er gesprungen ist. Und gegen ihn war Fabian Riesler aufgestellt, der noch überhaupt nicht in den Winter reingekommen ist, was seine Sprungform angeht und dort ja einfach die Balance absolut noch nicht gefunden hat und wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel versucht, wenn er nach vorne rausschießt, aber dann ja einfach das System nicht findet und das funktioniert einfach noch nicht so gut. Dementsprechend ist er auch nur auf 89,5 Meter gesprungen und hat dementsprechend fast 27 Punkte verloren auf Magnus Rieber, was quasi schon der ganze Abstand zwischen Deutschland und Norwegen war. Man muss dann noch weiter ausführen, dass Norwegen natürlich auch starke Springer aufgeführt hat. Also Espen Andersen und Jan Schmid sind keine so starken Langläufer wie zum Beispiel ein Magnus Moan, sondern eher die überragenden Springer. Und ein Jürgen Grauberg, der springt dieses Jahr ziemlich gut, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil er ja schon immer ein sehr guter Langläufer ist, aber im Springen doch eher kleine Probleme immer wieder hatte. Und ja, so ist dieser Vorsprung zustande gekommen. Und dann, wenn wir den Langlauf anschauen, Erik Frenzel und Johannes Ritschek haben es erstmal geschafft, Zeit gut zu machen auf die Norweger, wobei Johannes Ritschek schon ziemlich schnell angegangen ist und dann aber hinten raus wieder ein paar Sekunden auf Espen Andersen verloren hat tatsächlich. Während dann wirklich erstaunlicherweise Vincent Geiger ein sehr starkes Rennen gelaufen ist, denn er hat es geschafft, auf Jarl Magnus Rieber aufzulaufen, womit ich nicht gerechnet hatte, denn der ist ja zumindest ein solider Langläufer und Vincent Geiger war bisher auch nicht als Überläufer bekannt, sondern auch eher als starker Springer und schwacher Langläufer. Aber er hat es tatsächlich geschafft, die 16 Sekunden noch aufzuholen und dann danach kamen Fabian Riesler und Jürgen Grauberg und ja, da musste man mal wieder eingestehen, dass Jürgen Grauberg doch der stärkere, im Moment auf jeden Fall der stärkere Langläufer ist. Ich weiß nicht, im letzten Jahr hätte es vielleicht anders ausgesehen, daher hätte ich Fabian Riesler zugetraut, ihn zu besiegen, aber dieses Jahr fehlt einfach noch ein bisschen die Form. Man kann nur hoffen, dass es daran liegt, dass es tatsächlich auf Olympia aufgebaut ist, wie in allen Sportarten, dass die Form erst noch nach oben gehen wird die nächsten Wochen. Bei einem Erik Frenzel sehen wir das ja jedes Jahr, dass er im Januar pünktlich zum Seefeld-Triple seine Topform erreicht und das wieder gewinnt. Die anderen Sportler, also zum Beispiel ein Johannes Ritschek, ist ja eher schon im Herbst oder im Anfang des Winters stark, ist ja auch dieses Jahr der Beste und ein Fabian Riesel, der kommt dann eher erst ganz zum Saisonende und gewinnt dann eher die letzten Weltcups des Jahres. Das heißt, wir haben da meist unterschiedliche Formkurven und ja, es wird spannend zu beobachten sein, ob es tatsächlich so ist, dass sich die Deutschen wieder zurückkämpfen können oder ob wir dieses Jahr wieder Norwegen an der Spitze sehen.
Genau, das behalten wir auf jeden Fall am Auge. Gucken jetzt mal dann ins Einzel rein, wo dann Espen Andersen, der von dir angesprochene, gewonnen hat, nachdem er schon in Führung lag nach dem Springen mit einem starken Satz, hat er dort wirklich gute Leistung gezeigt und hat dann Ja, auch so ein bisschen bedingt durch die taktischen Geplänkel, die es in der großen Folge Opa-Dinka gab, wo auch drei Norweger mit dabei waren und einfach das Tempo so ein bisschen gedrosselt haben, sodass er dann entsprechend das gewinnen konnte. Tobi, das merkt man schon, die Norweger haben dann eine gewisse Strategie und wenn sie halt gut springen, dann sorgen sie halt dafür, dass sie einen vorne weglaufen lassen und das andere Tempo so ein bisschen drosseln.
Das ist richtig und er hat natürlich auch wirklich einen Wahnsinnssprung im ersten rausgehauen und er hatte dementsprechend auch Vorsprung gehabt. Von daher konnte das auch wirklich, wie ich sagen, ruhig angehen lassen. Esben-Björnstad ist ähnlich gut gesprungen, hat es nicht ganz so nach vorne reingeschafft, ist nur Elfter geworden. Ja, aber wie gesagt, die Norweger sind da mannschaftlich schon einfach extrem stark und da fehlt bei den anderen Nationen doch im Moment ein bisschen, um daran zu kommen. Wer noch erwähnenswert vielleicht ist, ist Alessandro Pittin, der wirklich einen hundsmiserablen Sprung wieder hatte, aber natürlich läuferisch eine absolute Bombe ist. Und da wirklich noch auf 7,1 Sekunden auf Espen Andersen rangekommen ist, damit auf Platz 5, das war schon auch ein starkes Stück. Sonst, ja, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Ilka Herola hätte ich vielleicht ein bisschen weiter vorne erwartet, aber der auch läuferisch stark, Sprung nicht so, naja, das Übliche.
Ja, genau. Ilka Herola hatte wirklich eine stark zweitbeste Laufzeit, hatte sich auch natürlich ein bisschen hinziehen lassen dann von Alessandro Pettin, mit dem dann zusammen nach vorne gegangen sind. Erik Prenzler war dort 15, der war kurz hinter dem anderen Deutschen Björn Kircheisen ins Ziel gekommen, auch wenn er dort mit viel besser Laufzeit war. Aber wie gesagt, da war einfach schon die Distanz nach ganz vorne einfach zu weit mit 1,33 Rückstand. Das war's jetzt zur deutschen Kombination. Wir müssen, wie gesagt, mal gucken, dass die deutschen Langläufer ein bisschen besser werden im Springen, deutschen Kombinierer. Und damit gucken wir jetzt rüber nach Deutschland, nach Altenberg, wo jetzt am Wochenende wieder Rodeln da war, Florian. Und ja, von dem Einzel von 9 möglichen Podestplätzen haben die Deutschen 7 eingesammelt. Spricht für deutsche Dominanz auf der Heimbahn.
Genau, das hast du schön gesagt. So war es auch. Wir können ja die einzelnen Ergebnisse mal kurz durchgeben. Bei den Herren im Einsitzer hatten wir Felix Loch ganz vorne, dann den Russen Roman Repilov und dahinter dann Andi Langenhahn und Ralf Panik. Also ja, drei Deutsche unter den Top 4. Bei den Damen sah es noch besser aus. Da haben wir nämlich einen Dreifachsieg gefeiert mit Geisenberger, Hüfner und Eidberger, was mich sehr erfreut hat, dass Diana Eidberger es wieder aufs Podium geschafft hat. Julia Taubens kann man auch noch erwähnen auf Platz 6, auch ein respektables Ergebnis. Aber da ist zu erwähnen, dass Nathalie Geisenberger wieder mal die zwei besten Laufzeiten hatte. Im ersten Durchgang nur 2/1000 Vorsprung auf Tatjana Hüfner, aber das dann im zweiten Lauf souverän gemacht hat und 1/2 Zehntel rausgefahren hat. Und beeindruckend ist natürlich vor allem die Lücke dahinter. Fast 5 Zehntel Vorsprung auf Diana Eidberger. Also das sind Welten, die da dazwischen liegen. Und dementsprechend, ja, Nathalie Geisenberger gilt als ganz starke Favoritin für die Olympischen Spiele. Alles andere kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und dann noch im Doppelsitzer, da haben wir Toni Egert und Sascha Benneken, die diesmal wieder den Vortritt hatten vor Tobias Wendel und Tobias Alt, die es nur auf Platz 4 geschafft haben und die sogar eine erstaunliche Niederlage gegen Robin Goelke und David Gamm einstecken mussten, die sie um 3000stel geschlagen haben. Und ja, Platz 2, also das Podium komplettiert von Peter Penz, Georg Fischler aus Österreich. Aber ja, vor allem starke Leistung von Goelke Gamm, dass sie es geschafft haben, Wendel Alt zu besiegen. Denn ich hatte es letzte Woche eigentlich schon angesprochen, dass im deutschen Team ja leider nur 2 Schlitten für Olympia sich qualifizieren können und dass das ziemlich sicher Egert Benneken und Wendel Alt sein werden. Aber jetzt haben Goelke Gamm mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, tatsächlich ist es mal geschafft, das Podium zu holen vor dem anderen Schlitten. Und ja, vielleicht gibt es ja doch noch eine kleine Verschiebung, auch wenn ich es mir ehrlich nicht vorstellen kann.
Tobi, denkst du das auch, dass Goelke Gamm eher Außenseiterchancen haben und dass man doch eher auf Egert Benneken, die ja wirklich dominierend bisher, wirklich eine unglaubliche Siegesserie in den letzten 1,5 Jahren aufgezaubert haben, beziehungsweise eine Serie, dass sie nicht schlechter als zweiter Platz sind und Wendel Alt dort dann noch Olympia fahren werden? Oder ist das eigentlich schon sicher, dass die beiden dorthin fahren?
Ich glaube, das ist schon sicher. Also ganz ehrlich, eigentlich kannst du nichts anderes machen, auch aufgrund der Erfahrung, die sie einfach bei großen Wettkämpfen haben. Und wie gesagt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Bei den Damen ist vielleicht noch zu erwähnen, wir haben auch eine sichere Silbermedaille mit Tatjana Hüfner im Endeffekt, weil es ist, man muss ja wirklich sagen, dass Geisenberger und Hüfner eigentlich in der eigenen Liga fahren. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Also wieder, es gab ja auch immer mal so ein paar kleine Probleme. Man muss auch mal sehen, wie das dann über See läuft, weil da gibt es ja auch immer gerne mal ein paar kleine Probleme. Aber sonst auf Kontinente Europa waren gewohnt stark sozusagen.
Genau, noch zu erwähnen, Tatjana Hüfner hat einen neuen Startrekord aufgestellt in 5-4-5-1, also in einer guten Zeit, und auch Nathalie Geisenberger musste in einem zweiten Durchgang Bahnrekord fahren, um entsprechend dort das zu gewinnen. Also hat sich auch ganz, ganz stark gezeichnet. Florian, wenn man dann das anguckt in der Staffel, war es dann auch wieder deutscher Sieg mit über 3/10 Vorsprung, wobei natürlich ein bisschen bedingt war, dass die Russen einen großen Fehler drin hatten. Die beiden Doppelsitzer Medvedev und Bogdanov hatten einen riesen Bock drin in ihrem Abschlusslauf, somit sind sie nur auf Platz 12 kommen, obwohl sie vorher eigentlich sehr, sehr gut aussahen.
Ja, das stimmt, die sahen gut aus, aber dann Platz 12, 5,3 Sekunden Rückstand, das ist natürlich der eine Fehler, der dann das komplette Rennen versaut, aber so ist es nun mal in der Staffel, es gibt nur einen Lauf und der zählt für alles, und so konnte sich Österreich und Italien das Podest sichern, das heißt ein rein europäisches Podium diesmal, Kanada dahinter auf Platz 4, eigentlich alles wie erwartet mit Deutschland mit 3/10 Vorsprung ganz vorne, also da Deutschland sowieso der klare Favorit auch für die Winterspiele, und Österreich wird auch gute Chancen haben aufs Podest, genauso wie Italien, die dann wahrscheinlich gegen Russland kämpfen werden um Platz 2 und 3. Aber vorne weg Deutschland, wenn sie mit Top-Besetzung an den Start gehen, was ja bei Olympia passieren wird, gibt es da eigentlich nicht viel dran zu rütteln, außer es passiert so ein Unglück, wie es den Russen eben passiert ist.
Ja, genau, da muss man halt...
Aber das sah auch finster aus, ja, wie ja. Die da im Kanal hin und her geschlackert sind, ja, eine Bande nach der anderen mitgenommen haben, das war, da habe ich wirklich kurz gedacht, die Fliegen komplett raus, weil das war, das haben sie, ich weiß nicht, was sie da, wie sie da daneben gelegen haben, aber nicht schön.
Nee, auf keinen Fall, das sah nicht schön, Gott sei Dank haben sie auf den Schlitten gehalten, weil das ist ja dann auch nicht schön, wenn der dann umkippst und dann übers Eis schlittern muss, da gibt es ja auch immer so schöne, eklige Verletzungen dann dabei im Endeffekt. Also von daher, wie gesagt, deutschen Rodler machen uns viel, viel Freude, mal gucken, wie es dann entsprechend auch sein wird bei den Bahnen über See, beziehungsweise dann bei Olympia, was ja auch keine einfache Bahn ist. Das war schon wieder diese Woche zu den Wintersportarten. Hoffe, es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Auch ansonsten könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten über Facebook oder auch Twitter, jeweils dem Handle Kalschnäuzchen. Und dort könnt ihr natürlich auch uns eure Benutzernamen hinterlassen für das Biathlon-Tippspiel diese Woche. Wie gesagt, schwierig zu tippen, aber trotzdem ist es mir interessant zu sehen, wie ihr euch da tippt und ob ihr dann auch gegen uns bestehen könnt. Freuen wir uns, wenn ihr euch unseren Benutzernamen zusteckt, einmal über eine Nachricht oder in der Kommentarfunktion hier bei meinsportradio.de oder bei Facebook einfach euren Benutzernamen schicken, und dann werden wir euch entsprechend zur Liga hinzufügen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Kaltschnäuzig bei meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.